Frankfurter Buchmesse bis den 14. Oktober nach an ob der Platz weist Valeria Berdi. Gute Morgen, Valeria.
Gute Morgen, Nathalie.
Bei dir aus dem deutschen Sinolog, Philosoph, Schriftsteller Stefan Thome und dir schwätzt über seinen gut 700 Seiten dicken Roman Gott der Barbaren, wirkwart auch ob der Shortlist vom Deutschen Buchpreis war, über dem Schriftsteller sing Faszination für China und sing wie ob Welt und Literatur. Wie passt dann um den Schriftsteller Stefan Thome rukum?
Ma, also, überhaupt, das kennengelernt, und das natürlich, weil, ob das Shortlist war, mit seinem Buch eben, Gott der Barbaren. Und, man, heute beim Zukunft voller, als das ganz flutscht, dass ihn, wo sich, dass jemand entgegenkommen sind, und dass ihn Interviewen eben auch kritisch aufredet, ganz kurzfristig.
Ein gut Sach. Du hast also, Martin, ja, schon gell? Ein bisschen am Vierfeld, innerhalb, über Gott der ja. Barbaren.
Ja, und dafür will ich noch ein begrüßen. Guten Morgen, Stefan Thome.
Guten Morgen, hallo.
Stefan Thome, Sie sind jetzt mit Ihrem Buch Gott der Barbaren natürlich in den Schlagzeilen überall, weil es auf der Shortlist war. Es hat leider nicht genügt, um den Deutschen Buchpreis zu bekommen. Trotzdem ist das ja eine große Anerkennung, um überhaupt auf dieser Liste dabei zu sein.
Ja, ganz sicher. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Es ist jetzt schon das dritte Mal für mich, dass ich auf dieser Shortlist gestanden habe. Ich hätte den Preis natürlich auch gerne gewonnen, aber gut, jede Jury entscheidet autonom. Es ist eine neue Jury jedes Jahr und wer weiß, in der Zukunft, vielleicht kriege ich ihn doch nochmal irgendwann.
Der erste Roman, mit dem Sie eigentlich bekannt wurden, war Grenzgang. Und das ist eine ganz andere Geschichte als jetzt Gott der Barbaren. Es spielt in Europa, in einem kleinen Dorf eigentlich. Aber trotzdem, es ist so die Krankheit der westeuropäischen Mittelschicht. So die Suche nach dem ewigen Glück und nach sich selbst. Oder Flucht aus der Biografie, habe ich irgendwo gelesen.
Das stimmt, ja. Also das kleine Dorf heißt im Roman Bergenstadt. Dahinter verbirgt sich aber, für Eingeweihte sofort zu erkennen, mein eigener Heimatort Biedenkopf, gar nicht so weit von hier, von Frankfurt, ungefähr anderthalb Stunden mit dem Auto fährt man nach Oberhessen, so heißt die Region. Ja, und dort spielt eine Geschichte, die eigentlich, die Figuren könnten jeder sein. Also es ist eine Frau, die deren Ehe zerbrochen ist. Sie wurde von ihrem Mann für eine jüngere Frau verlassen. Ein Akademiker, der von der Karriere an der Uni geträumt hat und nun Lehrer in seiner ehemaligen Schule ist, die er als Schüler selbst besucht hat. Also eine Geschichte über das Scheitern und das, die Suche nach dem Glück, dass man trotzdem nicht aufgeben möchte. Eine Geschichte, die ich damals schon in Taiwan geschrieben habe. Ich habe schon damals in Taiwan gewohnt und habe sie also nicht in Biedenkopf in der deutschen Provinz geschrieben, sondern in Fernost, in einer fernöstlichen Großstadt. Aber wie Sie gesagt haben, das Sujet und der Inhalt des Romans unterscheidet sich von dem neuen sehr, sehr stark.
Ja, gut, aber Barbaren zeigt Ihre Leidenschaft für Asien, für China insbesondere. Haben Sie das dann in Hessen geschrieben?
Nein, das habe ich auch in Taiwan geschrieben. Also ich wohne jetzt mit Unterbrechungen seit ungefähr gut 10 Jahren in Taiwan. Ich habe zunächst dort lange Zeit akademisch gearbeitet, ich habe Philosophie studiert, ich habe mich schon damals mit chinesischer Geschichte und Philosophie befasst und habe an verschiedenen Universitäten in Taiwan gearbeitet. Und damals, also so 2005 bis 2008, dann nebenher den erwähnten ersten Roman Grenzgang geschrieben. Und nachdem der in Deutschland sehr erfolgreich war, habe ich gedacht, gut, dann bietet sich jetzt die Gelegenheit, freier Schriftsteller zu sein. Und dann habe ich also die akademische Arbeit aufgegeben und mich ganz aufs Schreiben von Romanen konzentriert. Aber ja, das Thema Ostasien hat mich natürlich deshalb nicht losgelassen. Ich habe zwischendurch eine Zeit lang auch in Europa gelebt, in Deutschland und in Portugal. Aber jetzt lebe ich wieder in Taiwan, schwerpunktmäßig. Und das war natürlich dann für den aktuellen Roman auch ein sehr guter Ort, weil ich dort recherchieren konnte, weil ich Reisen nach China machen konnte, weil ich Zugang zu der entsprechenden Literatur hatte. Also das war der richtige Standort für diesen Roman.
Gott der Barbaren handelt eben um die Taiping-Rebellen, um den Aufstand. Es ist eigentlich eine Mischung aus historischer Roman und Fiktion. Es spielt in der Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und es hat mich so, wenn man das anfängt zu lesen, also Sie sind für mich so ein richtiger Erzähler. Das gelingt Ihnen wirklich, diese 700 Seiten lang eine Geschichte zu erzählen, wo man dauernd überrascht wird und man läuft so mit, so ein bisschen wie auch der Protagonist, der ja irgendwie da immer reingerät. Und am Anfang ist es ja auch schon interessant, so seine Geschichte. Er erblindet als Kind und das ist ja direkt diese Parallele zu Robert Blum. Und das ist ja auch eine historische Person. Und da fragt man sich manchmal, ja, ist das nur eine Parallele, ist das mehr?
Ja, also das ist, wie Sie sagen, also ich erzähle von realen Ereignissen. Die gab es wirklich und es gibt im Buch auch einige historische Figuren, die tatsächlich in dieser Zeit gelebt haben und an diesen Ereignissen beteiligt waren. Aber natürlich, ich bin Romanautor und ich erzähle einen Roman, ich schreibe einen Roman. Und dann baue ich natürlich auch fiktive Elemente ein, um die Geschichte für den Leser und die Leserin besser verstehbar zu machen. Es ist ja so, und das war mir natürlich auch beim Schreiben sehr bewusst, dass die meisten Leute in Europa eigentlich keine Ahnung haben von chinesischer Geschichte im 19. Jahrhundert. Also diese Taiping-Rebellion, die von 1851 bis 1864 20 bis 30 Millionen Tote gefordert hat. Die ist hier allenfalls eine Fußnote. Den meisten Leuten, mit denen ich gesprochen habe, sagt sie gar nichts und ist sie gar nicht bewusst. Und da muss man natürlich dann Zugänge schaffen, um diesen fremden und schwierigen und komplexen Stoff für einheimische Leser zugänglich zu machen. Und ja, deshalb ist diese Figur des Philipp Johann Neukamp ein Missionar, der eigentlich gar kein Missionar sein will, sondern eher so ein Sozialrevolutionär. Der kommt aus der gescheiterten 1848er Rebellion in Deutschland, muss danach Deutschland verlassen. Deutschland gibt es noch gar nicht als einheitlichen Staat, aber den sogenannten Deutschen Bund muss er verlassen, flieht in die Niederlande und träumt davon, nach Amerika zu gehen. Und eigentlich gerät er nur durch einen Zufall dann an einen Missionar. Und das ist wiederum eine historische Figur, Karl Gützlaff, den hat es wirklich gegeben und der überredet dann meinen Protagonisten, statt nach Amerika, nach China zu gehen. Und er tut das mit dem Wunsch, weniger zu missionieren, als religiöser Vermittler tätig zu sein und mehr als ein Erneuerer. Der will dabei helfen, China aus seiner Rückständigkeit zu befreien und in die Moderne zu schieben sozusagen. Und geht ein bisschen mit Begeisterung, ein bisschen mit Naivität, mit Abenteuerlust an diese Sache heran. Und man darf nicht vergessen, bei all den schwerwiegenden und blutigen Ereignissen, von denen der Roman erzählt, es ist auch eine Abenteuergeschichte und unter anderem eben auch die Geschichte eines jungen Mannes, der in der Fremde sehr interessante und unwahrscheinliche Dinge erlebt.
Ja, das ist ja, und zum Schluss sagt er ja auch irgendwann, was wäre gewesen, wenn ich nach Amerika gegangen wäre, und wollen jetzt aber nicht alles verraten. Was mich aber jetzt vor allem interessiert, wie lange haben Sie an diesem Buch gearbeitet? Da steckt ja eine Wahnsinnsrecherche dahinter.
Ja, also 3,5 Jahre insgesamt. Und ich habe sehr, sehr viel recherchiert, das stimmt. Ich habe sehr, sehr viel gelesen. Viele zeitgenössische Quellen, Briefe, Tagebücher, Aufzeichnungen von Missionaren, von Diplomaten, von Militärs. Es waren ja auch britische und französische Truppen in diese Kämpfe verwickelt. Da braucht man sehr lange, um sich da wirklich ein Bild zu machen, und man muss die geeignete Literatur finden. Also historische Abhandlungen, die ich auch gelesen habe, die sind manchmal gar nicht so das Wichtigste, weil sie in einer gewissen Abstraktionshöhe schreiben. Mich als Autor interessiert, wie hat es damals gerochen, was haben die gegessen, welche Kleidung, welche Waffen, welche Uniformen hatten sie gehabt, wie war die Vegetation, wie sahen die Häuser aus und so weiter. Und das erfährt man häufig besser aus Tagebüchern, Briefen, häufig von westlichen Missionaren oder Diplomaten, die eben genau das auffällig finden, was ich im Roman auch schildern muss. Während die chinesischen Quellen, die ich auch studiert habe, dann das Stillschweigen voraussetzen, weil es ihnen selbstverständlich ist. Also das war eine sehr komplizierte Geschichte. Ich bin dann auch 4-mal nach China gereist, um die Schauplätze des Romans zu suchen. Ich habe sehr, sehr viele Notizen gemacht und Dateien in meinem Computer mit Informationen zu den verschiedenen Dingen. Mitte des 19. Jahrhunderts, da gibt es auch so die allerersten Fotodokumente, die auch sehr, sehr hilfreich waren für mich natürlich, um visuell eine Vorstellung zu gewinnen, wie sah das eigentlich aus. Und ja, das alles habe ich zusammengenommen, wissend und mit der Alarmglocke im Hinterkopf. Es muss am Ende aber trotzdem ein Roman sein, ein erzählter Text, ein Text, der sich so liest, als hätte das jemand erlebt und nicht so, als hätte ein Autor sehr fleißig recherchiert und Informationen zusammengetragen.
Nein, das merkt man ja auch so, wie Sie eben erzählen. Das ist mit viel Gefühl, also jetzt nicht Kitsch oder so, aber es ist trotzdem mit sehr viel Empathie und sehr viele Kleinigkeiten, die da ja auch aufgegriffen werden, auch das Traditionelle. Und es wird auch nichts gewertet, es ist halt so, wie es ist, also von der Erzählweise. Und es passieren trotzdem grausame Dinge. Aber bevor wir jetzt noch weiter über den Roman sprechen, Sie haben einen Musikwunsch frei.
Ja, ich habe mir Leonard Cohen gewünscht. Und als sie mich gefragt haben, musste ich ihnen den Titel vorsingen, weil ich nicht ganz genau wusste, wie das Lied eigentlich heißt. Ich höre das ständig im Auto, ich habe diese CD, ich bin ein großer Fan von Leonard Cohen. Und ich weiß jetzt nicht, heißt es Crazy oder heißt es Crazy to Love You oder...
Ich glaube, es ist Crazy to Love You.
Es gell, heißt Nathalie? Crazy to Love You, genau. Und Sie dürfen gerne mitsingen, Herr Tomi.
Sie dürfen gerne mitsingen.
Das tue ich, aber vorher machen wir das Mikrofon hier aus.
Ist gut. Wir lauschen dann derzeit dann Leonard Cohen, Crazy to Love You, ihr Meister, zurückmelden auf Frankfurt bei Valeria Berdi an den Schriftsteller Stefan Tomi.
Had to go crazy to love you. Had to go down to the pit. Had to do time in the tower, begging my crazy to quit. Had to go crazy to love you. You who were never the one whom I chased through the souvenir hearty, her braids and a blouse all undone. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie, but crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. Had to go crazy to love you. Had to let everything fall. Had to be people I hated. Had to be no one at all. I'm tired of choosing desire. I've been saved by a blessed fatigue. The gates of commitment unwired. Nobody trying to leave. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie, but crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. Had to go crazy to love you. You were never the one whom I chased through the souvenir heartache, her braids and her blouse.
Leonard Cohen mit seiner charakteristischer Stimme vom Disc Old Ideas, den Titel Crazy to Love You, ein Wunsch von unserem Invité, den am Moment beim Valeria Berdi auf der Frankfurter Buchmesse aus, und zwar den deutschen Sinolog, Philosoph und Schriftsteller Stefan Tomi, den nominiert war für den Deutschen Buchpreis und auf der Shortlist Stung mit seinem 700 Seiten dicken Roman Gott sehr Barbaren. Valeria, du willst dir bestimmt noch etwas gewohr gehen über den Inhalt von dem Roman.
Ganz genau. Und wir haben noch an der Musikpause hat den Stefan Thurm immer nicht gesungen. Wir haben auch über Sing, Schwert, ja, Sing Literatur gesprochen. Und wir haben gesprochen, dass er eigentlich ein klassischer Erzähler ist. Und da hat er was Schönes gesagt. Er hat gesagt, es ist eigentlich, erfordert es mehr Mut, klassisch zu erzählen, als irgendwelche neue Stile zu erfinden. Und das, weil ich ihm gesagt habe, für mich ist er so ein Erzähler des 20. Jahrhunderts.
Ja, also ich, genau das habe ich gesagt und denke ich auch, dass es, heute haben wir so einen Drang nach Novitäten und nach Experimenten und nach dem Neuen. Und ich habe manchmal das Gefühl, viele Autoren verlieren sich da in irgendwelchen formalen Experimenten und vergessen darüber, dass seine Geschichte Substanz haben muss. Und die Substanz haben die Geschichten meistens, wenn die Figuren sie haben. Also man muss sich erstmal Figuren ausdenken, die eine solche Geschichte tragen können und all die Gedanken und philosophischen Konstrukte, die man da noch so reinpacken möchte. Und ich erzähle figurenzentriert. Bei mir stehen die Figuren im Mittelpunkt und durch die Figuren versuche ich dann die äußeren Ereignisse zu fassen. Nicht nur in dem, was da faktisch geschehen ist, sondern in dem, was es eben bedeutet für die Figuren, die das erlebt haben und die unter diesen Ereignissen leiden, zum Beispiel im neuen Buch. Das ist mein Ansatz und ich glaube, dass das so eine Art von zeitlosem Erzählen ist, auch wenn es manchmal ein bisschen aus der Mode zu kommen scheint. Aber ich finde immer noch, dass es das probate Mittel ist, um eine Zeit sozusagen erzählerisch zu erfassen.
Genau, und auch in Gott der Barbaren ist es nicht nur der Missionar, der unfreiwillige Missionar, der eine Hauptrolle spielt. Es sind zwei weitere bedeutende Figuren, Stefan Thomae.
Ja, es sind zwei historische Figuren, die ich eingebaut habe, die ganz wichtig sind. Die zwei Antipoden, die zwei Gegenspieler, könnte man sagen. Auf der einen Seite der britische Sonderbotschafter Lord Elgin. Denn diese Taiping-Rebellion, von der wir gesprochen haben, war ja eigentlich ein innerchinesischer Konflikt, der Aufstand christlich inspirierter Glaubenskrieger, die sich gegen den Kaiser erhoben haben und einen blutigen Bürgerkrieg entfesselt haben. Aber am Rand haben eben auch die Briten und die Franzosen da eine Rolle gespielt. Das Stichwort lautet Zweiter Opiumkrieg. Die Engländer haben versucht, den Kaiser zu zwingen, die Einfuhr von indischem Opium nach China zu erlauben, denn damit hat die britische Kolonie in Indien, die Kolonialregierung, sich finanziert, einen großen Teil ihres Haushaltes. Dieser Lord Elgin ist eine sehr interessante Figur. Er war nämlich persönlich
Lo-Ost-Verbindung aufgebracht.
England kein Recht hat, den Chinesen widerrechtlich, Opium war in China verboten, dieses Opium aufzuzwingen, aber das war nun mal sein Auftrag, genau das zu tun. Und er war zweimal nach China gefahren und hat diesen sogenannten Zweiten Opiumkrieg geführt. Und sein Gegenspieler auf der anderen Seite ist ein chinesischer General, Zheng Guofan, eigentlich ein Gelehrter, der vom Kaiser den Auftrag erhalten hat, diese Rebellion, die Taiping-Rebellion, niederzuschlagen, was ihm nach einem sehr, sehr, sehr blutigen Feldzug am Ende 1864 auch gelungen ist. Und die beiden Figuren, zwei sehr intelligente, nachdenkliche, grüblerische Männer, die viel mit sich selbst zu Rate gehen, in ganz unterschiedlichen geistigen Welten zu Hause sind, aber sozusagen jeweils ihre Kultur mit all ihren Schattenseiten und auch ihren positiven Ansätzen im Roman repräsentieren.
Also ein Roman, der nicht nur unterhält, sondern auch lehrt, ohne bewusst zu lehren. Es ist jetzt kein akademischer Vortrag, den man da liest. Wenn man jetzt, es ist ja diese, einerseits diese Naivität vom Protagonisten, dass er da in was reingerät. Und was man auch im Roman rausliest, ist einfach diese Hoffnung, dass man eigentlich was Besseres erreicht. Und das Resultat sind eben fast 30 Millionen Tote, die höchste Opferzahl, die es je gegeben hat in einem Bürgerkrieg. Und die Parallele zu heute, es war ja auch, also dieses ist ja ein Gottesstaat eigentlich, der da gegründet wird. Und ein christlicher Gottesstaat, wo wird da die Parallele zur Aktualität gezogen?
Ja, ich fand das sehr reizvoll. Wie gesagt, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, viele Leute bei uns wissen eigentlich nichts darüber und können sich gar nicht vorstellen, dass es im 19. Jahrhundert in China eine Rebellion gegeben hat, deren Anführer sich als Christ verstanden hat, der nebenbei geglaubt hat, er sei der Sohn Gottes, der zweite Sohn Gottes, der jüngere Bruder von Jesus. Also das ist eine sehr unorthodoxe und leicht wahnsinnige Form des Christentums, die sich da zeigt. Aber ich fand das trotzdem sehr interessant, weil wir denken heute, wenn wir das Stichwort religiöser Extremismus, Fanatismus hören, wenn wir an das Gewaltpotenzial von Religion denken, dann denken wir sofort an den Islam, weil das ständig in den Schlagzeilen ist. Und einerseits wissen wir, dass die christliche Religion auch eine sehr blutige Geschichte hat, aber die ganze Geschichte kennen wir eben nicht. Zum Beispiel die Taiping-Rebellion in China. Diese Aufständischen haben sich wirklich wie ein Vorläufer des Islamischen Staats gebärdet, haben alle Tempel und Kulturgüter, die irgendwie an die traditionelle Religion erinnert haben, haben sie dem Erdboden gleichgemacht. Sie haben wirklich gewütet, sie haben viele Menschen umgebracht. Sie werden trotzdem heute in China verehrt als Vorläufer der kommunistischen Befreiung, in Anführungszeichen, 100 Jahre später. Also da ist ein ganz interessantes Gemisch mit ganz vielen Bezügen zur Gegenwart, zur chinesischen Gegenwart, aber auch zu unserer Gegenwart. Und ich glaube, es hilft einfach. Ich wollte die Leser nicht in erster Linie darüber belehren, aber es zur Kenntnis zu nehmen, kann ja nicht schaden. Und dann hilft es vielleicht auch dabei, dieses ganze Phänomen der Gewaltbereitschaft, die aus religiösen Quellen entwächst, in einem größeren Zusammenhang zu betrachten und hoffentlich vielleicht besser zu verstehen.
Ja, Sie haben ja auch im Anhang, im Buch, haben Sie auch aufgezählt, dass 2012 auch so Sektenmitglieder, Führer in China festgenommen wurden.
Ja, also das ist das Christentum heute in China hat eine ganz schwierige Rolle. Es gibt viele Chinesen, die sich dazu hingezogen fühlen, besonders zum vom Staat nicht anerkannten, nicht offiziellen Christentum, den sogenannten Hauskirchen, die sowas wie die letzten NGOs, die letzten Nichtregierungsorganisationen, die es in China noch gibt, darstellen. Und von staatlicher Seite eben gegenüber dem Christentum, auch gegenüber dem Islam, eine sehr große Skepsis und den Versuch, das einzuhegen und genau zu überwachen. Denn das ist eine Lehre dieses Taiping-Aufstandes. Das hat den Chinesen gezeigt, wie groß das Gewaltpotenzial solcher monotheistischer Religionen sind, die Tendenz haben, die Welt einzuteilen in die, die dem wahren Glauben anhängen und die alle anderen für Ungläubige und für Heiden erklären. Das haben die Christen im 19. Jahrhundert ebenso getan wie islamische Extremisten heute. Und deshalb hat das immer noch Nachwirkungen. Also für die chinesische Geschichte ist das sozusagen ein Teil der Vorgeschichte der Gegenwart. Und wenn wir China verstehen wollen, dann müssen wir auch uns mit diesem Teil der Geschichte, der ja auch ein Teil unserer Geschichte ist, auseinandersetzen.
Genau, also ich kann auch nur Gott der Barbaren absolut empfehlen. Worauf können wir uns als nächstes freuen, Stefan Thome?
Ja, ich bleibe wahrscheinlich in Fernost. Ich habe mit dem neuen Buch noch nicht angefangen, aber wenn ich nach Weihnachten zurück nach Taiwan fahre, kann ich das hoffentlich tun. Ich möchte eine Geschichte schreiben, die in Taiwan spielt. Das ist seit langer Zeit meine zweite Heimat, meine Wahlheimat. Und mich interessiert auch da ein historisches Thema, das aber im 20. Jahrhundert angesiedelt ist und auch noch deutlichere Bezüge zur Gegenwart hat. Also wieder so ein historischer Gegenwartsroman, wenn auch weniger blutig als Gott der Barbaren.
Da freuen wir uns drauf. Vielen Dank, Stefan Thome.
Ich bedanke mich. Dankeschön.
Voilà, Nathalie, das war mein Gespräch mit dem deutschen Schriftsteller Stefan Thome, den Matzingen Buch Gott der Barbaren auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stung.
Ich gebe da viel Schlo, Valeria, dass wir kein Stück Musik lauschen und dann als zurückkehren und noch ein bisschen über die Lützebäuer Wolle von dieser Frankfurter Buchmesse schwätzen.
Mal ganz gern.
Waiting for the sun to warm our bodies. mind like a hole in the head. It's the last of the poets to die in bed. Where the greatest thing you have ever said is the sunrise in the east and the queen is dead. Where the sound of laughter cuts you like a knife. The joke's so long and leave you tired. Where everyone deserts you when you smile. We've been sitting in the shadows.
Jacob Ballen zu machen, 5 Minuten ob 10:30 mich halten, denke ob Frankfurter Buchmesse bei Valeria Berdi. Du warst noch da, Valeria.
Ist sie nach immer da, Nathalie, ja?
Tipptopp. Gestern war es den Raimund Fellinger vom Surkamp Verlag, der Cheflektordienst, an den Interview geholt hast, haut den deutschen Schriftsteller Stefan Thome. Was tust du noch auf Dinger to-do-lichter Sachen, Autoren oder vielleicht so Personagen, die du da willst viel knappen?
Ja, schon mitten steht Georgien im Programm. Da werde ich auch noch 2-3 Interviews kriegen. Das ist alles mir schwierig, wenn es der Spruch, weil du, man muss eben einen Übersetzer dabei sehen. Aber das guckt man, was wir da kriegen. Ich noch ein paar flott andere Sachen schon abgeholt. Und das könnte dann alles, wenn ich komme zu Lützeburg sehen. Und plus, wenn ich dann auch, apropos Lützeburg, auch dann... Table Ronde mit Nico Helminger und Jean Portante abgeholt, die den Chef Schinker gelegt hat, hier am Yogi-Tea-Zelt.
Guten Tee.
Ja, kennst den ja, ne? Yeah. Den ist ganz gut. es war ein bisschen eine Kurzlesung, natürlich am Ganzen zwei Autoren, die nicht mehr 25 Minuten zur Verfügung haben, mit das ist eben hier der Stress von der Frankfurter Buchmesse. Mhm.
Für den Rest vom Dach haut sie noch ein Jahr Veranstaltungen am Fong von Lützeburg, sei das geplant, pour table ronde,
ja.
Dann geht es nur Mele Wauer lohnen.
Ja, also haut das wirklich ein ganz intensives Programm. Nur Mele Wauer bis 11:30, auch noch eine halbe Stunde, auch im Yogi-Tea-Lesezelt. Haben junge Autorinnen und Autoren aus Luxemburg. Und du hast eben Anja Di Bartolomeo, Jan Toffoli, Andelis Schmidt, das ist die Jan, der Toffoli moderiert, und die dann eben aus ihren 2 Wochen lesen und noch drüber schwätzen. Und dann um 12:30 bis 1 moderieren ich, Echo, Luxemburger Autorinnen im Gespräch, und du hast wirklich Autorinnen, du hast Nathalie Renvaux und Marie Reuter und Ulrike Beil, und du musst auch ein bisschen Pub machen für sie, weil ich fand, dass das ein Mensch schön ist, was sie da zusammen gemacht haben. Das ist eine Lesung an 3 Sprachen, das ist Nathalie Renvaux Französisch, an Marie Reuter auf Englisch, an Ulrike Beil Deutsch, und eben Echo. Sie haben da zusammen geschrieben, da den wird ein Text geschrieben, also poetischen Text, und dann als Dorop sind wir das nächste Text geschrieben und dann der dritte, aber das ist nicht als so eine Fortsetzung aus, das ist einfach eben ein Asche auf das, und das ist immens faszinierend, finde ich, weil erstens also die 2-mal Lyrik und ein paar Prosa, für das zu vermischen. Und dann die 3 Sprachen hat ich mir so gemerkt, wie klingt das, wenn ich die Sprache nicht alle 3 versteht.
So wie zuletzt, überall.
Ja, und dann habe ich gemerkt, das mischt nicht. Die lesen das so flott, man hat das schon Proof gelesen. gelesen. Und das war immer schön, wenn ich einfach den Klang von ihrer Stimme, auch von den Sprachen und natürlich von den Wörtern alle ist, da geht das eins zu so viel, für einfach mal zu kriegen, was zu suchen.
Mhm. Voilà. Die Veranstaltung aus dem Umstand von Lützburg selber an der Halfeier
Inn. Die aus dem Lützburger Stand, mhm. Ja, ja, ganz also, genau.
Du viel weit vien auch, du bist ja auch ein bisschen an der Gegend, du interessieren
ja, sich. Ja, sie interessieren sich. Also ich muss selber sagen, dass ich nicht ganz glücklich fand, wie der Stand gemacht ist. Das heißt, das muss ich wirklich hin und her gehen, für Bücher zu entdecken. Das heißt, vier aus Sinnepur Bücher, die gucken die Leute und dann gehen sie weiter. Wir machen zu den Eck, wo niemand drunter stand, den Eidel ist. Das geht ein bisschen eng. Also zieht nicht richtig an, wenn ihr nicht viel drunter steht. Und die Leute machen dann gerne viel drunter. Per Konto, die bis du noch kommen, die sind aber schon vierwölzig, die frohen noch. Und, also das ist schon ein Territorium, aber wie gesagt, ich will es nicht schlecht machen. Das ist aber einfach flott, dass das geht und dass Lützburg dabei ist. An der Hoffnung, dass wir eben dann nächstes Jahr bessere Karten ziehen, besser Platz kriegen. Und dass auch vielleicht mehr Engagement, also Eigenständigkeit von den Autoren und den Editoren meistens ist. Und dass das nicht alles so vom Minister gedroht wird.
Sind das so schon, dass der Herrenhösler am Lauf von der Zeit, wo du da warst, zu Frankfurt, dass vielleicht Autoren, Editoren, andere Literaturschaffenden sich mehr wollten an das Projekt mal drauf bringen?
Ja, ich bin, wie gesagt, ich war auch gestorben, mit ihnen zusammen. Und das wirklich so einerseits ein Mensch Friedheit zu sehen und andererseits ist aber auch ein bisschen ein, sie beginnt schon bewusst, wie aufhängig sie aber vom Ministerium sind. Und auch wenn du gesagt hast, ja, wir stellen ihnen ja just den Raum zur Verfügung und der Rest das von ihnen zu machen, was ja auch stimmt, ist es aber ein bisschen trotzdem ein ja, mir geht das einfach eine Aufhängigkeit aus vom Ministerium. Die sich auch ausgesicht tun, ich meine, du hast du nicht für das Ministerium, du als Schuldigen, du zu stellen, den hört effektiv ihnen das zur Verfügung gestellt und das von ihnen zu wirken. Mehr, also dafür so nicht, ich hoffe, dass dann nächstes Jahr mehr eine Selbstständigkeit könnt und auch wenn das dann vielleicht mit Unkosten verbunden ist, ich meine, das machen auch alle die anderen Editionshäuser hier auch so und ich meine, auch dort hören die hier reisen, die machen das eben auch auf ihre Kosten.
Umstand selber, ist da auch eine permanente Präsenz von Autoren und Editoren da oder geht das automatisch oder sollen sie?
Ja, die sind da. Also zum Beispiel gestern habe ich Susanne Jaspers da gesehen, den Robert Golo Steffen, weil du den Claude Conte als permanent du ersetzt. Leute von Edition Binsfeld, also es ist Christian Kremers da, also sind alle Verleger, alle Editoren sind da gut vertreten. Das ist ein bisschen weivien, das ist alles ein bisschen laber. Aber ich denke noch, dass also sind immer Gespräche, du wirst aber mir gesagt, gut, aber probiert wirklich die wichtigen Kontakte zu knappen. Und ich gehe noch mitten, als du dem Tullio Frogerini sein Buch, das soll auch übersetzt gehen. Und du bist noch keine weiteren Informationen mehr, die gehen ich dann mitten geworden und auch Interview.
Das hier ist am größten Ganzen kann ich schon sagen, dass den Opfern sich durchaus gelohnt wird.
Ich gebe es so, also das ist vielleicht heute noch zu früh für Bilanz zu ziehen, aber das ist ja noch ein ganz wichtiger Tag. Bon, moi geht Frankfurter Buchmesse ab für das größte Publik. Das wird dann noch anders sein, dann sind vielleicht mehr einfach, also nicht professioneller, die kommen und dann vielleicht ihren Entry weisen unter Lützburger Literatur. Für ein Programm zurückzukommen, wenn ich noch Zeit tun.
Ja.
Also war doch Mitte ganz froh, dass das dann aus den Marc Angel do, nicht der Politiker mit den Zeichner, mit seiner Graphic Novel The Years, die Wiedergeburt einer Legende. Und was aber auch witzig ist, die Mitte um 15 bis 15:30 als Präsentation von der Shortlist vom Lützebäuer Buchpreis 2016.
Ja, das gehört auf Frankfurt, dass die Mutter präsentiert wird.
Ich fand es noch, ne? Also das fand ich ganz sympathisch, ja. Und dann haben wir den Jean Bach, den sein Trakelblues vorstellt, das gibt auch ein Film Präsentation, das ist die zwei Sachen zusammen, sind wir gespannt, wie das im Lützburger Stand möglich ist. Das ist vielleicht gut, dass du so viel Platz aus, alter Platz aus, dass wir das können dann dort projizieren. Und dann war der ganz flott, da sind ich gespannt, um 17 Uhr, als wozu Autorenresidenzen, Fessel oder Freiheit. Und du, also eben der Chef Schinken, Nathalie Renvoy, Jan Toffoli, die darüber diskutieren. Und da sind ich wirklich gespannt, weil ich fand, dass das auch mal ein bisschen, ja, die Autoren leben aus den Hölz und durch couragiert Positionen vielleicht vor, dass wir zu suchen, okay, wir hätten gerne, und wir kriegen das ja auch, aber was bedeutet? Und ich meine, das von Autorenresidenzen, das kann ich ja auch auf vorher rüber projizieren und sagen, okay, aus der Teilen auch eine Freiheit oder ein Fessel, die sie kriegen, das ist Doktoren an Autrisse von Lützeburg vom Ministerium der Kultur eben Dateien auch möglich kriegen.
Schon gerade gelesen, dass bei der Diskussion der Mitte um 5 Uhr über die Autorenresidenz noch den Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin wird dabei
ganz
sehen.
Ganz genau, ja.
Denn Jan de Toffoli ist im Moment dann Residenz eigentlich zu Berlin noch, ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Ja, an den werde ich auch. Wir hatten noch keinen Moment für du kleinen Interview darüber zu machen. Aber das wird auch noch geschehen.
Da geht es ja noch spannend, haut am Lauf vom Dach. Valeria, wenn du es willst, Wallis zu packen zu Frankfurt?
Ja, ich packe morgen im Laufe von morgen mein Wallis zu Frankfurt, weil ich muss meinen Laptop zurückbringen, sondern sie wählen. Und die gehen hier bei uns im Radio. Ich habe alt Laptop gebraucht. Und dafür muss ich dann Samstag am späten und Mitte spätestens das Material um Radio 100,7 aufliefern.
Da wünsche ich dir weiterhin noch viel flotte Entretien, viel interessante Personagen und Bücher natürlich auf der Frankfurter Buchmesse. Und wir sehen uns dann rum und hören uns rum den nächsten Montag. Bis dahin.
Merci Nathalie, bis dann.
Bis dann.